Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Vorschau auf die Saison 2024-2025 ist in vollem Gange und heute schaue ich auf die Buffalo Sabres. Die Buffalo Sabres sind Team Nummer 21 von 32 in der Vorschau auf die nächste Saison. Im letzten Jahr, da hatten die Sabres eine Bilanz von 39, 37 und 6. Das reichte für 84 Punkte. Das war Platz Nummer 6 in der Atlantic, Platz Nummer 12 im Osten. Und es waren tatsächlich 7 Punkte weniger als in der Saison zuvor. Und damals hatten sie ganz, ganz knapp ja die Playoffs verpasst. Florida rutschte in der Saison 22/23 in die Playoffs. Den Rest der Geschichte kennen wir. Die Panthers dann bis ins Finale vorgedrungen und eine Spielzeit später, nämlich in der abgelaufenen, haben sie dann den Stanley Cup gewonnen und Buffalo ist wieder ein Stück nach hinten gegangen in der Entwicklung. Und es ist so, naja, es gibt jetzt einige Teams, über die ich geredet habe, die meisten in den letzten Wochen hatten in den letzten Jahren nicht so viele Playoff-Highlights. Die Buffalo Sabres, die hatten nicht mal Playoffs. Seit 13 Jahren warten sie auf eine Teilnahme an der Endrunde. Das ist die mit Abstand längste Serie in der NHL. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, dass ein Team so lange die Playoffs nicht erreicht, vor allem dann in der Salary Cap Ära. Falls ihr euch fragt, wer auf Nummer 2 ist aktuell, das sind die Detroit Red Wings. Die warten seit 8 Spielzeiten, seit 15/16 auf die Playoffs und auf Nummer 2 die Red Wings und auf Nummer 3 die Ottawa Senators. Die warten immerhin 7 Jahre und alle anderen Franchises haben in den letzten 7 Jahren dann doch mal die Playoffs erreicht. Ja, also Buffalo wieder mal die Endrunde verpasst und letzten Endes war es dann auch so, dass dann die Reißleine gezogen wurde, was den Coach betrifft. Und Kevin Adams, der General Manager, der hat sich einen neuen Coach besorgt, der aber gleichzeitig auch ein alter Bekannter ist in Buffalo. John Granato musste gehen und der Nachfolger ist Lindy Ruff. Und der war bereits von 1997 bis 2013 in Buffalo tätig. Das heißt also, er war am Ende seiner ersten Amtszeit auch schon mit dabei in der Serie, wo es dann keine Playoff-Teilnahmen mehr gab. Also 2010, 2011 die letzte Playoff-Teilnahme für die Sabres. Über 1100 Spiele war Lindy Ruff der Coach in Buffalo. Ein Stanley Cup-Finale, 4-mal das Eastern Conference Final. Das sind seine Kennzahlen, seine Erfolge gewesen in der ersten Ära. Und jetzt ist er natürlich jetzt in der zweiten Ära bei einer etwas anderen Situation und Team, was eben die letzten Jahre schon dann teilweise auch enttäuscht hat, muss man sagen. Also die Sabres sind ja ein Team, dem man seit einigen Jahren mehr zutraut und die Saison vor 2 Jahren, die deutete ja an, dass sie vielleicht so weit sind, dass sie vielleicht dann auch die Playoffs erreichen könnten, aber eben im letzten Jahr gab es einen Rückschritt. Wir schauen mal, was vielleicht die Gründe dafür gewesen sein könnten. Zum einen haben sie 244 Tore geschossen, das war Platz Nummer 23. Naja, ein bisschen durchwachsen. Die Defensive mit 243 Gegentoren, das war Platz 11. Da sehen wir schon einen leichten Trend, nämlich dass die Defensive besser war als die Offensive, was insoweit aber auch vielleicht erklärbar ist, denn in der Spielzeit zuvor, da haben sie zwischendrin extrem gut gespielt. Vorne erinnert mich so ein bisschen an das Team, was in der letzten Folge dran war. Die Seattle Kraken, die auch vor 2 Jahren dann damit sogar die Playoffs erreicht haben. Buffalo ist das nicht gelungen. Und die eben im letzten Jahr Probleme hatten dann in der Offensive. Was gibt's sonst noch zu sagen? Bei den Torchancen haben sie sich sehr wenig erspielt. Platz 28 war das nur. Das heißt also, sie haben nicht mal eine Abschlussschwäche oder sowas gehabt, sondern wirklich einfach nicht viel Offensive generiert. Corsi-Wert war Platz 18, auch da nicht besonders gut. Schussquote Platz 22, ja, okay. wenn du wenig Chancen generierst, nicht so guten Abschluss hast, dann kommt dabei nicht so viel raus. Die Fangquote, die war zumindest auf Platz Nummer 16. Das war okay. Was gibt es sonst noch zu sagen? Bei den Checks waren sie auf Platz Nummer 7. Was gibt es bei den Special Teams zu vermelden? Powerplay Platz 28. Ja gut, Offensive war nicht so besonders gut. Penalty Killing Platz 13 mit 80%. Das ist solide, sage ich jetzt mal. Damit kann man arbeiten. Und wieder eine Bestätigung dieses Trends. Die Defensive war gut, die Offensive war schlecht. Was haben die Sabres gemacht in der Offseason? Sie haben einige Spieler abgegeben. Matthew Savoy ist in Edmonton, Sam Gergensen ist in Tampa Bay, Eric Robinson in Carolina, Victor Olofsson in Vegas, Jeff Skinner rausgekauft, ist jetzt bei den Oilers, Tyson Jost in Carolina, Riley Stillman auch in Carolina, Jeremy Davis ist in Ottawa und Eric Comrie ist bei den Winnipeg Jets. Insoweit erstaunlich schon mal, wenn man überlegt, Jeff Skinner, das war ja jemand, der durchaus auch mal Tore erzielt hat. Jetzt in der letzten Spielzeit nicht extrem viele, das waren 24, aber er ist eben jemand, der schon in den Jahren davor des Öfteren mal getroffen hat. Er hatte zweimal 30, 33 und 35 Tore in den Spielzeiten zuvor. Also das ist schon ein Schritt für ein Team, was offensiv nicht so viel an Leistung hatte im letzten Jahr, dann so jemanden aus dem Vertrag rauszukaufen. Aber gut, schauen wir mal weiter. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind die Entscheidungen soweit nachvollziehbar. Carlo Pozo sei noch zu nennen, den man ja vor der Trade-Deadline abgegeben hatte nach Florida, und Casey Mittelstädt, der vor der Trade-Deadline im Tausch für Bo Byram dann auch den Verein verlassen hat. Neu hinzugekommen in der Sommerpause sind Ryan McLeod von Edmonton, Sam Lafferty aus Vancouver, Jason Zucker von den Nashville Predators am Ende, Beck Melanston aus Washington, Nicholas Obel-Kubel auch aus Washington, Dennis Gilbert aus Calgary und James Reimer als Backup-Torhüter von den Detroit Red Wings. Und ich steige einfach mal auch direkt ein mit der Torhüterposition. Das war, glaube ich, eine positive Überraschung im letzten Jahr. Ukko-Pekka Luukkonen hat sich als Nummer 1 festgespielt. 27 Siege, eine Fangquote von 91%, ein Gegentorschnitt 2,57. Das sind schon mal richtig, richtig gute klassische Werte. Und wenn man dann auf den Wert Goals Save Above Expected schaut, dann lag er mit 9,4 immerhin auf Platz 19 zum Beispiel vor einem Walamov, vor einem Georgiev. Also da waren schon einige Torhüter, die er hinter sich gelassen hat und wo man eben sagen kann, okay, also Platz 19 von dann insgesamt, wie viel waren es, 98 NHL-Torhütern. Da ist zumindest erkennbar gewesen, dass er ja sich als Nummer 1 jetzt erstmal etabliert hat, würde ich sagen. Devon Levi, das war ja so ein bisschen so eine Wildcard, wo man gedacht hat, am Anfang, der könnte vielleicht auch derjenige sein, der ja dann auch beim Rookie of the Year ein bisschen mitarbeiten kann. Das war eher nicht der Fall. Er war jetzt nicht so besonders gut. Eric Comrie als dritter Torhüter auch nicht. James Reimer jetzt eben mit dabei. Ich glaube, das kann man so erstmal in Kombination auch ganz gut spielen, beziehungsweise auch ganz gut gestalten aus Sicht der Sabres, dass du eben mit Luukkonen da die Nummer 1 hast. Levi spielt ein paar Spiele, James Reimer könnte mit eingreifen. Und vielleicht lässt man Levi auch erstmal nochmal in der Nachwuchsliga, das ist okay. Reimer wird mit 36 nicht die riesen Ansprüche stellen. Ukko-Pekka Luukkonen mit 25 kommt jetzt in seine Prime als Torhüter. Also ja, auch mittlerweile ein sehr, sehr moderner NHL-Torhüter, 1,95 groß, also auch jemand, der eben da sehr gut dann auch reinpasst in die Reihe moderner Torhüter. Und ich glaube, da haben sie jetzt erstmal ein bisschen Sicherheit und dann kann man schauen, wann und wie Devon Levi dann letzten Endes wieder mit hochgezogen wird. Ja, vor ihm spielt eine Abwehr, die einige Spieler hat, die gute Voraussetzungen haben, um sehr erfolgreich Eishockey spielen zu können. Da ist zum Beispiel Rasmus Dahlin zu nennen, der zwar erst 24 ist, aber schon über 400 NHL-Spiele Erfahrung hat. Da ist Bo Byram, der vielleicht dann sein Partner sein wird im ersten Verteidigerpaar, der einen Stanley Cup schon gewonnen hat, der vielleicht der beste Spieler oder bester Verteidiger auf jeden Fall war in einem Stanley Cup Final. Also schon sehr, sehr exquisit mit Owen Power und Henry Yukihiro haben sie dahinter auch ein gutes Verteidigerpaar und Matthias Samuelsson oder Samuelsson und Connor Clifton im dritten. Das ist auch in Ordnung. Die Zahlen der Torhüter sind ja auch immer ein bisschen bedingt durch die Defensive. Ich glaube, da hat Buffalo schon eine der besseren Defensiven, auch wenn man jetzt mal den Vergleich nimmt. Das sind ja Teams, die sich so in der Range bewegen zu den Detroit Red Wings, zu den Ottawa Senators. Ich glaube, da sind sie ein Stückchen besser aufgestellt, weil sie auch ein Stückchen breiter aufgestellt sind. Interessant bei der Verteidigung, das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn man das auch mit vielen anderen Teams vergleicht. Aktuell sehe ich hier selbst mit erweitertem Kader, also selbst mit Jacob Bryson mit dabei, Dennis Gilbert, dass kein Spieler, der älter als 29 ist. Also Connor Clifton ist aktuell der Älteste und er eben derjenige, der da vielleicht dann auch, ich weiß gar nicht, ob er die meiste Erfahrung hat, also zum Beispiel, ne, Dahlin habe ich gesagt, über 400 NHL-Spieler, also das ist schon sehr, sehr gut, was sie da hinten in der Verteidigung haben, auch interessante Kombinationen, Dahlin ein bisschen größer, Owen Power, dieser fast 2 Meter wuchtige Spieler dann eben mit dabei, dazu hast du einen Bo Byram, der auch sehr, sehr dominant und physisch spielen kann, der auch einer ist, der für sein Alter schon sehr reif ist, der eben auch kaum Angst hat vorm Gegner, der respektlos in Anführungsstrichen agiert, was jetzt nicht heißen soll, dass er hart agiert, sondern dass er keine Angst hat einfach eben. Und ja, das ist schon, denke ich, eine gute Verteidigung und etwas, wo sie vielleicht dann auch mit Byram jetzt jemanden haben, der noch ein bisschen mehr aufblühen wird. In Colorado war er hinter Cale Makar auf jeden Fall. Devon Toews war auch zweiter Verteidiger, der immer wieder genannt wurde. Jetzt ist er bei einem anderen Team. Klar, da gibt es auch einen Owen Power und so weiter. Aber er ist jetzt derjenige, er hat einen Stanley Cup Ring. Die anderen eben nicht. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Wobei sein Kumpel aus dem Stanley Cup-Jahr, Nicolas Obeck-Kubel, der ist ja auch wieder oder ist jetzt mit dabei bei den Buffalo Sabres. Also das ist schon dann eben eine kleine Wiedervereinigung von den beiden. Ja, apropos Stürmer, ich habe ja vorhin die Namen genannt, die hinzugefügt würden. Ich habe eben aber auch Jeff Skinner erwähnt, der ja jemand war, der durchaus eben wusste, wo das Tor steht. Klar, ne, wie bereits erwähnt, er hat auch schlechte Jahre gehabt, aber letzte Saison eben 24 Treffer. So, wer soll ihn ersetzen? Also Tage Thompson ist jemand, dem ich durchaus 50 Tore zutraue mal, aber in der letzten Spielzeit waren es dann eben auch nur 29 Treffer und es waren nur 56 Punkte. Also ein deutlicher Schritt nach hinten, nachdem er ja in der Saison zuvor fast die 100-Punkte-Marke geknackt hat und auch fast die 50 Tore geknackt hatte. Also er, ja, kleine Entwicklung zurück, war natürlich auch ein paar Spiele verletzt. Das gilt für einige, Samuelsson zum Beispiel da auch zu nennen, der eben auch verletzt war. Und jetzt ist es so, dass sie darauf hoffen, dass die Spieler eben gesund waren. Ansonsten Alex Tuck auch einen kleinen Schritt zurückgemacht. Erste Saison war richtig, richtig gut. Dann eben letztes Jahr auch nur 59 Punkte. Sowieso Dahlin als Verteidiger war Topscorer mit 59 Punkten. Das sagt schon viel aus darüber, was eben das Problem war in Buffalo. Es gab einige, die die zweistellig getroffen haben. Ja, das ist schon richtig. Aber trotzdem fehlte dann eben insgesamt die Treffergenauigkeit. Jetzt können wir natürlich nochmal reinschauen, wen sie sich geholt haben und wie dann so die ersten oder die Sturmreihen überhaupt aussehen. Schauen wir mal vorne, Tage Thompson, naja, letzte Saison nicht so gut, Alex Tuck auch nicht, aber J.J. Peterka, der war ein richtig, richtig guter Stürmer, eine, werde ich sagen, Überraschung, aber schon sehr, sehr positiv die Entwicklung bei ihm. Er war jemand, der ihnen sehr geholfen hat, hat fast die 30 Tore geknackt, 28 Treffer. Das traue ich ihm in diesem Jahr zu, definitiv. Alle 82 Spiele gemacht. Wenn er nächste Saison das auch schafft, dann traue ich ihm 30 plus Treffer zu. Das wäre sehr, sehr wichtig auch für die Buffalo Sabres, dass er da auch weiter mit ergänzt. Zweite Reihe Dylan Cousins, übrigens auch schon sehr, sehr viel Erfahrung. Auch eigentlich noch ein junger Spieler. Ist ja jetzt auch, ich schau mal einmal rein hier in die Übersicht, wo haben sie ihn denn? Dylan Cousins ist hier, wo ist, ach da, 23 eben, so, trotzdem schon viel, viel NHL-Erfahrung, zweite Reihe vielleicht mit Jason Zucker und Jack Quinn, auch bei Quinn ist die Frage, bleibt hoffentlich gesund, dann ist das auch eine solide zweite Reihe, Jason Zucker, erfahrener Mann, jemand, der in Pittsburgh auch schon einige Tore geschossen hat, der hatte 22, 23, 27 Treffer, aber muss man eben auch dazu sagen, es war halt in Pittsburgh, da bekommst du vielleicht auch mal Spielzeit mit Crosby, Spielzeit mit Malkin. Dementsprechend, da muss man da ein bisschen aufpassen. Er hat einen Jahresvertrag, zieht sich so ein bisschen durch jetzt bei ihm und da versucht er sich sicherlich einen neuen Kontrakt zu erarbeiten. Das ist immer positiv für ein Team, weil der Spieler natürlich hoch motiviert ist. Dementsprechend kann man da auch erwarten, dass er vielleicht auch wieder die 20-Tore-Marke knackt. Das wäre natürlich sehr, sehr gut für die Sabres. Ryan McLeod in der dritten Reihe, Jordan Greenway, Zach Benson. Ja, ist okay. Und vierte Reihe, Sam Lafferty, Beck Melanston und Obe Kubel. Melanson und Obe Kubel kommen ja beide von den Capitals. Etwas unterschiedliche Spielweise. Auch Sam Lafferty eher so ein schneller Spieler, der auch eher unangenehm vielleicht dann im Forecheck ist. Melanson eher physisch. Also auch das kann eine interessante Kombination sein, dass sie eben versucht haben, da so ein bisschen durchzutauschen und ja dann zu versuchen, eben vielleicht auch mit vier Reihen durchzuspielen. Insgesamt ist es natürlich so, dass da auf dem Papier nicht so viel Offensive dazu kam. Also ich glaube, man baut in Buffalo tatsächlich echt darauf, dass zum einen die Spieler so eine Comeback-Saison haben, also wieder auf das Leistungsniveau zurückkehren, zumindest ansatzweise, was sie vor 2 Jahren hatten, und dass weitere Entwicklungen kommen und dass zum Beispiel eben dann Neuzugänge wie McLeod oder Zucker oder eben auch hinten die beiden Jungs aus Washington, dass die einfach zweistellig dann auch mit scoren können. Und das würde ihnen natürlich extrem helfen, um dann eben entsprechend endlich diese Playoff-Drought da zu beenden. Was gibt's sonst noch zu sagen? Was habe ich mir noch notiert? Isaac Rosen ist vielleicht jemand, der ja da als junger Spieler noch mit reinschnuppern kann, vielleicht in der Saison. Ansonsten haben sie ja relativ viele junge Spieler. 10 sind unter 24, also das ist schon ein junges Team, was aber eben dadurch, dass die jetzt auch schon länger da sind und auch schon früh in der NHL gespielt haben, schon einiges an Erfahrung hat. Bisher eben noch keine positive. Vielleicht jetzt auch nochmal mit einem Obe Kubel dabei, mit einem Byram dabei, die eben schon lange Playoff-Läufe hinter sich haben, dass sie da vielleicht von profitieren und jetzt diesen nächsten Schritt dann gehen können. Ob jetzt Cindy Ruff so der Coach ist, den ich dafür geholt hätte, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite haben sie es in den letzten Jahren eben auch mit anderen Typen probiert und vielleicht ist jemand, der Buffalo kennt, der die Fans kennt, der das Umfeld kennt, genau der Richtige und kann da eben das Team dann endlich mal wieder in die Endrunde führen. Apropos, wie sieht es denn da überhaupt aus? Die Wettquote der Buffalo Sabres, deswegen sind sie ja hier auf Platz 21 bei mir. Die liegt bei 1:550. $550 gibt es bei einem Dollar Einsatz für einen Stanley Cup Sieg. Und tja, bis wohin kann denn die Saison der Buffalo Sabres führen? Erstmal was die reguläre Spielzeit betrifft. Die Atlantic ist so ein bisschen top-heavy, würde ich sagen. Vorne natürlich der Meister, die Florida Panthers. Vielleicht auf dem Papier so ein bisschen schlechter geworden, aber sie sind eben der Meister. Die Maple Leafs nicht so groß verändert, aber trotzdem mit einem neuen Coach. Auch da würde ich sehen, dass sie sehr, sehr gut spielen werden in der regulären Saison. Die Bruins haben die letzten Jahre immer überrascht, hatten, fand ich, glaube ich, eine ganz gute Offseason. Tampa Bay ist so ein bisschen eine Wundertüte. Stamkos weg, Günsel da, ansonsten ein bisschen umgebaut. Was kann Tampa leisten? Sergachev auch weg, also auch in der Verteidigung. Eher ein etwas anderer Ansatz, als jetzt vielleicht in den letzten Jahren zu erkennen war. Weiß man nicht, was dabei rauskommt. Wie motiviert ist Vasilevskiy vielleicht mal auch direkt zu Saisonbeginn gut zu spielen? Mein letztes Jahr war er verletzt, aber muss man jetzt auch abwarten. Und ansonsten, ja, dann kommen die Teams, die die Sabres natürlich erstmal hinter sich lassen müssen. Die Senators, die Red Wings und die Canadiens. Und irgendwo da zwischen Tampa Bay und Senators, Red Wings würde ich sie einordnen. Platz 5, wenn es richtig gut läuft, Platz 4. Es ist halt einfach eine schwierige Division. Also ich habe ja die letzten Jahre auch das in den Vorschau-Sendungen immer wieder gesagt, dass Buffalo, Ottawa und Detroit im Grunde Teams sind, die könnten jetzt langsam mal die Playoffs erreichen. Aber es passiert eben nicht, weil die vorne, also vor allem die Bruins, finde ich, über den Erwartungen gespielt haben und die anderen sind einfach noch gut genug. Und Florida hat sich so ein bisschen jetzt, sage ich mal, in den letzten 2 Jahren auch so als Überraschungsteam dann da reingespielt, womit ja auch nicht unbedingt zu rechnen war. Es war ja in deren Vereinsgeschichte jetzt auch nicht immer so, dass die dann konstant erfolgreich gespielt haben. ja, wird schwer, in die Playoffs zu kommen für Buffalo. Ich traue es ihnen zu. Wenn wir mal gucken, was war jetzt die Punktzahl letztes Jahr? 84 Punkte. Ja, es müssen halt 10 mehr werden, um in die Playoffs zu kommen. Die sind drin, gar keine Frage. Also wenn ich mir alleine überlege, Tage Thompson macht halt wieder knapp 20 Tore mehr, dann sollte da schon was möglich sein. Und hinten im Tor haben sie auch jemanden, der gezeigt hat, dass er auch als junger Spieler mit noch nicht so viel Erfahrung Spiele gewinnen kann und dann eben auch mal ein Team tragen kann. Also das sind schon zwei, glaube ich, ganz gute Kombinationen. Und dann muss man abwarten, ob es nach 13 Jahren endlich mal wieder Playoff-Spiele für die Buffalo Sabres gibt. Ich würde es ihnen wünschen. Sehr, sehr tolle Fanbase da mit viel Leidenschaft dabei. Und ich glaube, schon ein paar Mal ist den Fans der Geduldsfaden gerissen, weil sie Hoffnung hatten auf eine gute Entwicklung und dann enttäuscht wurden. Das Team ist an sich ganz sinnvoll zusammengestellt, finde ich. Und es ist möglich, dass sie jetzt eben diesen nächsten Schritt gehen. Damit habe ich die Buffalo Sabres abgehakt. Und in der nächsten Ausgabe, da geht es um die New York Islanders. Die sind das Team, was mit zwei anderen zusammen dann in den nächsten Folgen eine identische Wettquote hatte. Und da deshalb schaue ich auf die New York Islanders. Und da fällt mir ein, ich habe eine Info noch vergessen für die Sabres. Hätte ich sonst am Anfang erwähnt. 8,5 Millionen an Cap Space haben sie noch. Also da ist noch so ein bisschen was möglich. Da könnte man noch ein bisschen irgendwo mit reintraden. Vielleicht dann auch ein bisschen Gehalt irgendwo mit übernehmen. Sie haben keine Slots, wo sie Geld bisher behalten haben. Der Vertrag von Jeff Skinner, der wurde ja rausgekauft. Da ist in diesem Jahr der Cap-Hit auch nicht so besonders hoch. Deswegen haben sie es vielleicht auch gemacht. Das sind 1,44444 Millionen. Aber im nächsten Jahr, da wird die erste 1 durch eine 4 getauscht und dann sind es eben fast 4,5 Millionen. Im Jahr drauf sogar 6,5 Millionen und dann nochmal 3,5 Millionen bei diesem Buyout-Vertrag. Also so besonders günstig ist der natürlich dann auch nicht. Sie hoffen drauf und es wird ja auch so sein, dass der Salary Cap Space steigt und dass das in den nächsten Jahren nicht ganz so wehtun wird. Ja, ansonsten gilt wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr den Podcast unterstützen. Zum einen bei PayPal.me könnt ihr was mit einzahlen oder bei SteadyHQ ein Abo abschließen. Da könnt ihr den Podcast regelmäßig unterstützen. Ansonsten gerne abonnieren, gerne weitersagen, sehr gerne bewerten. Immer wieder sehr, sehr schön, das auch zu sehen. Auch vielen Dank an diejenigen, die das schon gemacht haben. Und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.